ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Vers aus der vierte Kapitel von Bhagavad Gita lesen. Dieses Kapitel heißt Transzendentales Wissen. Wer weiß eigentlich, was transzendental bedeutet?
Also ich würde es übersetzen als übernatürlich.
Sehr gut.
Übersinnlich.
Übersinnlich, übernatürlich. Nicht von dieser Welt, ja.
Nicht materiell.
Nicht materiell, ja, kann man sagen. So, dieses Kapitel, Krishna offenbart, sehr vertrauliches Wissen. Es sind sehr wichtige Worte, der Krishna zu uns spricht. Ich lese in Sanskrit. Namam karmani limpanti, name karma palespihu, itimam yo bijanati, karma bir nasa padyate. Es gibt keine Arbeit, die mich beeinflusst. Auch strebe ich nicht nach den Früchten des Handelns. Wer diese Wahrheit über mich kennt, wird ebenfalls nicht in die fruchtbringende Reaktion des Handelns verstrickt. Ist das nicht zu laut?
Ein bisschen zu leise.
Zu leise, ja, okay, gut, dann. Siehst du, von hier bis da hat man andere Verwirklichung.
Welche Kapitel?
Bitte? 4.14.
Danke.
Ja, gern. Die Erläuterung von Srila Prabhupada Kijay. Wie es in der materiellen Welt konstitutionelle Gesetze gibt, die besagen, dass der König unfehlbar ist und dass er nicht den Gesetzen des Staates untersteht, so wird auch der Herr von den Tätigkeiten der materiellen Welt nicht beeinflusst, obwohl er ihr Schöpfer ist. Erschafft und bleibt dennoch unberührt von der Schöpfung. Wohingegen die Lebewesen aufgrund ihrer Neigung, über die materiellen Reichtümer zu herrschen, in die fruchttragenden Ergebnisse ihrer materiellen Tätigkeiten verstrickt werden. In einem Unternehmen tragen die Angestellten selbst die Verantwortung für ihre Tätigkeiten. Seien diese richtig oder falsch und nicht der Besitzer des Unternehmens. Die Lebewesen gehen ihren jeweiligen Tätigkeiten der Sinnbefriedigung nach, aber diese Tätigkeiten wurden ihnen nicht vom Herrn aufgetragen. Um ihre Sinnbefriedigung zu verbessern, widmen sich die Lebewesen der Arbeit dieser Welt und sie streben himmlisches Glück nach dem Tod an. Weil der Herr in sich selbst vollkommen ist, verspürt er keinerlei Anziehung zu sogenannten himmlischem Glück. Die Halbgötter der himmlischen Planeten sind lediglich Diener, die er angestellt hat. Und der Besitzer begehrt niemals das niedrigere Glück, nach dem die Arbeiter streben. Auch wird der Herr niemals von der materiellen Aktion und Reaktion berührt. Zum Beispiel ist der Regen für die verschiedenen Arten der Vegetation, die auf der Erde erscheinen, nicht verantwortlich, obwohl es ohne Regen keine Vegetation geben kann. Die vedische Smriti bestätigt diese Tatsache wie folgt. Nimitta matram eva sau shijanam sarga karmani pradana karani bhuta yato vai suja shaktayaha. In den materiellen Schöpfungen ist der Herr nur die absolute Ursache. Die unmittelbare Ursache ist die materielle Natur, durch die kosmische Manifestation sichtbar wird. Es gibt eine große Vielfalt von geschaffenen Wesen, wie zum Beispiel die Halbgötter, Menschen und niedere Tiere, die sie alle sind von den Reaktionen ihrer vergangenen guten und schlechten Tätigkeiten unterworfen. Der Herr gibt ihnen nur die geeigneten Möglichkeiten für diese Tätigkeiten und dazu die entsprechenden Richtlinien gemäß des Erscheinungsweise der Natur. Doch er ist niemals für ihre vergangenen und gegenwärtigen Tätigkeiten verantwortlich. Dies wird in Vedanta Sutra 2.1.34 bestätigt. Vaishamya naikrinye na sapekchatvat. Der Herr ist niemals irgendeinem Lebewesen gegenüber voreingenommen. Das Lebewesen ist seine Handlungen selbst verantwortlich. Der Herr gibt ihm nur die Hilfe der materiellen Natur, der äußeren Energie, die Möglichkeiten zum Handeln. Jemand, der mit all diesen komplizierten Zusammenhängen des Gesetzes Karmas, der fruchtbringende Tätigkeiten vertraut ist, wird von den Ergebnissen seiner Tätigkeiten nicht beeinflusst. Mit anderen Worten, wer das transzendentale Wesen des Herrn versteht, ist im Krishna-Bewusstsein sehr erfahren und wird daher niemals den Gesetzen des Karma unterworfen. Wenn jemand das transzendentale Wesen des Herrn nicht kennt und glaubt, die Werke des Herrn hätten fruchttragende Ergebnisse zum Ziel, wie dies bei den Tätigkeiten der gewöhnlichen Lebewesen der Fall ist, verstrickt er sich mit Sicherheit in fruchttragende Reaktionen. Jemand aber, der die höchste Wahrheit kennt, ist eine befreite, in Krishna-Bewusstsein festgeankerte Seele. Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamanyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Thapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sarvajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lavita Shri Vishakam Vitam Shah Namaham Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityane Namaste Sarasvati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Pashyatra Vishitarine Vanchakalpati Mubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavayo Namo Mama Namo Mahavadunyaya Krishna Prema Padayate Krishna Krishna Chaitanya Namna Gora Tise Namaha He Krishna Karuna Zindu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Patika Kanta Ratha Kanta Namasate Tapta Kanchana Gora Niradhe Vrindavanishvari Vishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedata Shivasari Guru Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namam Karmani Vimpanti Name Karma Padespriho Iti Mam Yo Pijana Ti Karma Bir Nasa Vadyate. Es gibt keine Arbeit, die mich beeinflusst, noch strebe ich nach den Früchten des Handelns. Wer diese Wahrheit über mich kennt, wird ebenfalls nicht in die fruchttragende Reaktion des Handels verstrickt. So, in diesem Vers, Krishna spricht darüber, wer ist eigentlich verantwortlich für alles das, was in uns herum passiert? Und wer ist verantwortlich? Ist er verantwortlich, wie manchmal Menschen Gott dafür verantwortlich machen? Oder hat Gott die Kontrolle verloren? Deswegen gibt es so viel Leid und Elend und Kriege und Ängste in dieser Welt. Ja. Es gibt wirklich Menschen, die denken, ja, Gott gibt es nicht. Oder wenn Gott die Augen zugemacht hat, dann müssen wir selbst jetzt handeln und selbst tun. Und in diesem Vers Krishna erklärt, ja, wenn ihr wirklich handelt, dann seid ihr auch verantwortlich für die Reaktion, für diesen Tat, für diesen Handels. Wie ich mein Bett mache, so lege ich mich auch hin. Wenn es ordentlich ist, dann lege ich mich in ein Bett und wenn es nicht ist, dann eben, dann schlafe ich halt unbequem. So wird man zu Atheisten, wenn man denkt, für alles, was in dieser Welt passiert, ist Gott verantwortlich und ich bin nicht verantwortlich dafür. Oder wir sind nicht verantwortlich. Und für alles Böse ist eigentlich Gott verantwortlich und alles, was gut passiert, dann habe ich es gemacht. Ne? So denkt man, so denken manchmal Leute. Ne? Aber in diesem Vers Krishna erklärt, er ist eigentlich er ist eigentlich völlig transzendental und unangehaftet. Alle Leid, was wir in dieses Leben verspüren oder erfahren, das ist eigentlich nur die Reaktion von unseren eigenen Taten. Ob wir das glauben oder nicht, es gibt ein Gesetz des Karmas. Wir ernten, was wir gesät haben. Und wir haben eine gewisse Freiheit, so wie es auch in dieser Erläuterung heißt. Wir haben eine gewisse Freiheit zu handeln. Diese Freiheit kommt gemäß unser Karma, gemäß unserer Möglichkeit. Ich habe jetzt die Möglichkeit, in diesem Mikrofon über Krishna zu sprechen oder was Schönes erzählen. Ich habe auch die Möglichkeit, jemanden zu beleidigen und sagen, du bist ein Idiot. Und wenn ich das tue, dann kann ich nicht mehr die Reaktion verneinen und sagen, ja, ich habe ihm gesagt, du bist ein Idiot und er hat mir halt ein blaues Auge verpasst. Was ist das für ein Gott? Gott hat mir das angetan. Nein. Wenn ich was tue, dann kriege ich auch selber die Reaktion von meinen eigenen Taten. Ne? Und genau das ist die Haltung von vielen Menschen. Ne? Ich bin in Iran geboren, jetzt bin ich ein bisschen besorgt über meine Landesleute und auch die Devotis, die dort leben, weil einfach alles Mögliche von Leuten aus Geldgier oder was immer, für welchen Grund auch immer, versuchen, mein Geburtsland zu zerstören. Aber wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Ist Gott dafür verantwortlich, dass Trump plötzlich Iran angreifen will? Ne? Eigentlich nicht. Was hat er damit zu tun? Er ist völlig transzendental dazu. Wenn wir die Schriften lesen, was hat Krishna eigentlich zu tun? Der tanzt den ganzen Tag und spielt mit seinen Freunden. Er hat eigentlich gar nichts mit dieser Welt zu tun. Und alle Lebewesen sind ihm wie kleine Kinder. Für ihn ist es egal, ob jemand ein böser Mensch ist oder eine kleine Katze. In seinen Augen sind alle Lebewesen gleich. Es für ihn existiert kein schlechter Mensch oder guter Mensch. Krishna ist gleichgültig zu allen Lebewesen. Natürlich, wenn ein Lebewesen ihm mit Liebe und Hingabe dient, ist er Besonderes zugeneigt. Ist ja auch ganz natürlich. Wenn jemand mit mir nett ist, dann wenn ich diese Liebe verspüre, diese Zuneigung verspüre, dann versuche ich es auch zu erwidern. Und wenn jemand mit mir böse ist, dann werde ich auch nicht so unbedingt, ganz gleich wie losgelöst ich bin, werde ich nicht unbedingt sehr zugeneigt sein zu dieser Person, werde ich mich dieser Person nicht so öffnen wollen. Und Krishna aus seiner großen Barmherzigkeit versucht uns jetzt einfach mal dieses Leben mit seinen Unterweisungen ein bisschen klarer zu machen. Wer ist eigentlich verantwortlich? Warum sollten wir mehr bewusst sein über die Tätigkeiten, die wir tun? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, hat er mal einmal eine interessante, kurze Geschichte erzählt, so eine kleine allegorische Geschichte. Das würde ich euch gerne erzählen. Es gab einmal einen Junge in Bengalen, der hieß Amara. Amara ist ein Name. Amara bedeutet aber auch unendlich, bedeutet jemand, der nie stirbt, ewig jung. Amara bedeutet auch Jiva, Lebewesen. So diese allegorische Geschichte geht um einen Jungen, der eine Eiterbeule hatte. Der hatte sehr schmerzhafte Eiterbeule. Und seine Mutter und Schwester haben versucht, ihm das Leben zu erleichtern, indem sie auf die Eiterbeule gepustet haben oder Luftzüge verschüttet haben. Das hat aber recht wenig geholfen. Die Freunde von Amar haben ihm gesagt, ach, nimm doch Schmerzmittel. Hat auch wenig geholfen. Wenn du nur die Symptome behandelst, dann wird es nicht viel helfen. Es gab einen bösen Nachbar, der gesagt hat zu seinem Vater, ja, die einzige Lösung ist, wenn Amar stirbt, dann wird er diese Schmerzen nicht mehr ertragen müssen. Jeder hat gesehen, Amar leidet. Ja, bringt deinen Sohn um, dann leidet er nicht mehr. Aber der Vater von Amar war ein intelligenter Mann. Er hat einfach einen Arzt geholt. Der Arzt hat sein Messer rausgeholt. Amar hat geschrien, nein! Und der Arzt hat die Eiterbeule geschnitten, die Eiter rausgeholt und ihn von seinem Leid befreit. Nach kurzer Zeit ging Amar besser. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj hat diese Geschichte erzählt. Wenn ein Lebewesen in der materiellen Welt gefangen ist und leidet, es wird nicht viel helfen, einfach nur mit netten Worten mit ihm zu reden, so wie der Mutter versucht hat, durch Luft zu fächeln, das Problem von Amar zu lösen. Es wird auch nicht helfen, wenn man mit Drogen oder Alkohol oder Zigaretten die Probleme des Lebens zu lösen. So wie ihm empfohlen wurde, mit Schmerzmitteln an das Problem ranzugehen. Oder? So wie die Buddhisten und Mayavadis sagen, man leidet in dieser Welt nur, weil man eine Person ist. Wenn man die Persönlichkeit aufgibt, dann gibt es keine Probleme mehr. Werde zu nichts oder verschmelze mit dem Licht und du wirst kein Problem haben. Das wird aber unser Problem nicht lösen, denn wir sind ewige individuelle Seelen. Es ist niemals eine Zeit, wo es uns nicht existiert. Wie Krishna im Bhagavad Gita sagt, Natvimaham Natjatunasam Natvam Nimen Janadipa. Es gab nie eine Zeit, wo du, Arjuna, nicht existiert hast. Und es wird auch niemals eine Zeit geben, wo du aufhörst zu sein. Also ein Lebewesen ist eine individuelle Seele und es wird ihn immer geben. Aber wenn das Lebewesen in dieser materiellen Welt gefangen wird durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, durch fruchtbringende Tätigkeit, dann wird er gefangen. Obwohl das Lebewesen total mächtig ist, ewig ist, könnt ihr euch vorstellen, wir leben Millionen, seit Millionen von Jahren, und es wird auch noch Millionen von Jahren nochmal kommen, und wir leben immer noch. Selbst die Sonnenplanet stirbt nach einiger Zeit. Ein Lebewesen ist stärker als die Sonne. Wow. Trotzdem werden wir in dieser materiellen Welt gefangen gehalten. Wisst ihr, wie man einen Elefanten zaubert? Wer kennt das?
War das nicht mit dem kleinen Strick, den man rundherum macht?
Ja, man bindet einen Babyelefanten den Beinen mit einem Strick oder mit einer Kette an einen Baum. Und der Babyelefant versucht sich zu befreien, schafft es aber nicht, weil er nicht die Kraft dazu hat. Und im Laufe des Tages lässt man ihn frei zu spielen oder was immer essen, aber nochmal am Abend wird man ihn binden. Und mit diesem Bewusstsein wächst ein Babyelefant und denkt immer, sobald die Kette kommt, sobald dieser Strick kommt, kann ich mich nie befreien. Und auch später, wenn der Elefant ausgewachsen ist und eigentlich die Bäume rausreißen kann mit seinem Rüssel, trotzdem, sobald dieser Strick kommt, ist er hilflos. Und so wird ein Lebewesen durch fruchtbringende Tätigkeiten gestrickt und festgehalten in diese materielle Welt. Wir sind in diese materielle Welt und müssen immer wieder geboren werden, wiederholte Geburt und Toten durchgehen, weil wir an die Ergebnisse unserer eigenen Tätigkeiten festhalten. Als ich ganz neu in Krishna-Bewusstsein war und habe ich dieses Wort gelesen, so fruchtbringende Tätigkeiten, könnte ich nichts damit anfangen. Was ist das? Mango-bringende Tätigkeiten? Bananen-bringende Tätigkeiten? Was ist das? Aber es geht hier um Anhaftung und eigene Werke. Ne? Wenn man denkt, ich habe es gemacht, das gehört mir. Ne? So, das ist die Bewusstsein in der materiellen Welt. Wenn ich irgendwas tue und die Ergebnisse kommen, das bin ichjenige, der das gemacht hat. In der Erläuterung Prabhupada geht auf diesen Punkt ein bisschen ein und sagt, eigentlich gibt es mehrere Ursachen für etwas. Im 18. Kapitel Krishna geht noch ein bisschen tiefer in dieses Thema und sagt, es gibt viele Ursachen für etwas. Angenommen, wir haben dieses Haus hier. Ne? So, dieses Haus hat mehrere Ursachen. Einmal die Ursache von diesem Haus kann man sagen, das sind die Steine und die Gläser, Glas und Holz. Ja, das sind die Ursachen von diesem Haus. Ohne diese materielle Ursachen wird dieses Haus nicht geben. Ne? Aber es gibt noch andere Ursachen. Eine andere Ursache ist der Bauleiter. Die Leute, die dieses Haus gebaut haben, ohne die wird dieses Haus nicht geben. Eine andere Ursache für dieses Haus ist der Bauherr. Wenn er nicht den Auftrag gegeben hätte und das Geld nicht bezahlt hätte, wird dieses Haus nicht geben. So, es gibt viele Ursachen. Und die ursprüngliche Ursache und die letztendliche Ursache ist der Herr im Herzen eines Lebewesen, der die Intelligenz gegeben hat, damit der Architekt und die Bauherr und die Bauleute dieses Haus bauen können. Es gibt noch eine andere Ursache. Die Ursache, warum sieht dieses Haus so, wie es aussieht? Warum sind die inneren Einrichtungen so, wie es sind? Also wenn eine Familie hier drin gelebt hätte, würde es hier bestimmt anders aussehen. Oder wenn es hier ein Laden wäre, würde es hier bestimmt anders aussehen. Aber es sieht hier so aus, weil hier jetzt ein Tempel ist. So, es gibt viele Ursachen für etwas. Aber die ursprüngliche Ursache und die wichtigste Ursache vor allem, was in dieser materiellen Welt gibt, ist Krishna. Der gibt den Lebewesen die Möglichkeit und die Kraft, dass sie hier in dieser materiellen Welt tätig werden können. Aber er ist nicht verantwortlich für das, was die Lebewesen mit sich selbst machen oder was sie hier anrichten. Dafür sind wir verantwortlich. Wir haben genügend Intelligenz, uns zu entscheiden, an diesem Augenblick das zu tun oder das andere. Und oft wissen wir auch, was richtig ist und was falsch ist. Aber wir entscheiden uns manchmal für die richtige Seite und manchmal für die falsche Seite. Aber dafür können wir nicht Gott verantwortlich machen. Das sind halt die Gesetze, die hier so existieren. In den Bhagavad Gita oder in anderen Schriften wird auch sogar von Karma Yoga gesprochen. Wenn man wirklich sehr angehaftet ist in diese materielle Welt, dann sollte man zumindest Karma Yoga praktizieren, indem man fruchtbringende Handlungen ausführt und da gibt es Ergebnisse. Und diese Ergebnisse sollte man möglichst zu Krishna opfern. Aber eigentlich Bhagavad Gita empfiehlt, jeden Bhakti-Yoga zu praktizieren. Von vornherein alles zur Freude vor Krishna machen. Ich kann hier diese Vorlesung dafür zu geben, dass ihr mich achtet und sagt, wow, er hat so gut gesprochen, bravo. Ich kann das mit diesem Bewusstsein sprechen. Ich kann aber auch denken, eigentlich möchte ich das alles zur Freude von Krishna machen. Das kommt auf mich an. Das sind meine Ergebnisse. Und es gibt auch wirklich interessante Beispiele dafür, was dann passiert. Wenn man eine Handlung in Krishna-Bewusstsein ausführt. Die Ergebnisse sind halt verschieden, als wenn man es einfach mal in Karma-Yoga oder ohne irgendeine Beziehung mit Krishna ausführt. Wenn man Handlungen in Krishna-Bewusstsein ausführt, dann wird man von Krishna gesegnet. Srila Rupa Goswami sagt, Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. Wenn man mit einer bestimmten Rasa, mit einem bestimmten Gefühl gegenüber Krishna einen Dienst darbringt, dann bekommt man eine besondere Mati oder besondere Intelligenz. Da wird einem gewisse Dinge offenbart oder es wird klar. Es wird von innen, von Herzen klar. Und das Ergebnis ist Evam Parasanam Manasa. Unser Geist wird zufrieden, wird glücklich. Kennt ihr das? Wenn unser Geist unzufrieden ist, ist ganz gleich, wie viel Geld ich habe, ganz gleich, wie alles toll ist in meinem Leben. Aber mein Geist dreht durch. Bin ich dann glücklich? Macht mich das zufrieden? Und diese innere Zufriedenheit ist das, was man erlangt automatisch durch Krishna-bewusste Praxis. So. Einmal als Srila Prabhupada so einen in Amerika, das gab so ein Samstag-Sonntag-Fest. Und da sah er einen Gottgeweihten mit einem Gast sprechen und hat ihm gesagt, du solltest Hare Krishna Mahamantra chanten. Srila Prabhupada stand da und hat mit Freude angeschaut, wie seine Schüler dieses Wissen an anderen weitergeben. Und er hat aber nur eine kleine Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, aber er soll als erstes verstehen, dass er nicht dieser Körper ist. Sonst wird er nicht lange Hare Krishna chanten. Denn natürlich, Chanten von Hare Krishna Mahamantra ist immer gut. Aber wenn wir wirklich in Richtung Selbstverwirklichung arbeiten, dann werden wir auch Krishna verwirklichen. Dann werden wir verstehen, dass wir nicht dieser Körper sind, dass wir weder ein Mann oder eine Frau sind, sondern dass wir ewige Seelen sind. Und als ewige Seele wird man am meisten zufrieden, wenn man Krishna dient. Wenn man aber während der Praxis von Krishna-Bewusstsein wieder stolz wird oder wieder an die Ergebnisse seiner Handlungen anhaftet, dann kann man zu Fall kommen. Es gibt in Südindien ein sehr berühmter Tempel, Guru Vayu Tempel. Guru Vayu ist einer der größten und prachtvollsten Tempel, die seit Gott weiß wie lange, mehr als tausende von Jahren, zehntausende von Jahren existieren in Südindien. Guru Vayu ist ein Krishna-Deity, der selbst manifestiert ist. Und es wurde von zwei Halbgöttern installiert. Die waren auf die Erde und haben diese Deity installiert. Guru ist Brihaspati, der Guru von Halbgötter. Und Vayu ist der Windgott, der Halbgott, der zuständig ist für alle Arten von Lüfte in dieser Welt oder in diesem Universum. Die beide haben die Guru Vayu Deity installiert. Und entsprechend ist dieser Tempel sehr opulent und gibt sehr viele Brahmanas, die dort die tägliche Puja und Verherrlichung und Verehrung dort durchführen. In diesem Tempel ist es ist eine Brauch, dass man jeden Tag die tausend Namen Vishnus chantet. So wie wir Hare Krishna Mantra chanten, in diesem Tempel chanten sie jeden Tag zur Freude von den Deities die tausend Namen Vishnus. Vishnu Sahasranam heißt es. Das ist ein anderes Sampradaya. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, das ist Madhva Sampradaya oder Ramanuja Sampradaya. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Es gab ein ein richtig netter Devotee in der Gemeinde von diesem Tempel. Er war ein Brahmana. Der hieß Bhattahari. Dieser Brahman Bhattahari war sehr gelehrt. Er war auch ein Poet, hat wunderschöne Gedichte zur Verherrlichung von Krishna geschrieben. Er war auch ein ayurvedischer Arzt. Er hat viele Devotees behandelt. Eines Tages kam einer seiner besten Freunde zu ihm und hat gesagt, ich bin krank. Der hat auch eigentlich ein bisschen mehr mystische Kräfte gehabt, das war meine Batterie. Jai Jagannath, Baladev, Subhadradev, Maharaj, Shishadev. So, der hat versucht, seinem Freund zu helfen und seine Krankheit zu heilen. Der hat es aber nicht geschafft. Dann aus großer Liebe und Freundschaft zu ihm hat er gesagt, ja, ich habe eine ganz besondere Art von Heilen gelernt. Ich kann die Krankheit von deinem Körper in meinen Körper bringen und dann in meinem Körper kann ich das besser behandeln. Sein Freund hat gesagt, ja, aber das kann ich überhaupt nicht akzeptieren, dass du jetzt meine Krankheit bekommst. Nein, nein, keine Sorge, ich kriege das hin. Und so hat er durch mystische Mantras die Krankheit vom Körper von diesem Freund herausgezogen und in seinen eigenen Körper getan. Dann hat er versucht, diese Krankheit zu heilen. Ging aber nicht. Es wurde schlimmer. Es wurde so schlimm, dass er gedacht hat, okay, ich krieg das nicht hin, ich werde sterben. Derselbe hatte einen Mentor gehabt. Der ging zu seinem Mentor und hat gesagt, ja, eigentlich aus Zuneigung zu meinem Freund habe ich seine Krankheit an mich genommen, aber ich sehe keine Hoffnung mehr. Was meinst du, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und sein Freund hat gesagt, also, ja, jeder muss irgendwann mal sterben, aber du bist doch zu jung und zu schade, dass du jetzt stirbst. Du bist so ein großer Gelehrter. Ich werde empfehlen, wir gehen zu einer besonderen großen Weise. Ich kenne einen großen Devotee, der eine ganz besondere Beziehung zur Lord Guru Vayu hat. Vielleicht kann er dir helfen und dir einen Segen holen für unseren geliebten Guru Vayu, dass du geheilt wirst. So sind sie dann zu diesem großen Weise gegangen. Der war ein sehr alter Mann. Der hat sich das angehört, das Problem. Der hat auch sehr wenig geredet. Der hat eigentlich meistens nie was gesagt. Aber er wusste, dass Brahmana Bhattahari ein großer Geweihter ist. Und er hat ihm gesagt, du solltest anfangen, von Fisch zu genießen. Hä? Von Fisch zu genießen? Was bedeutet das? Ich esse keinen Fisch, ich bin Vegetarier. Ich kann keinen Fisch essen. Was bedeutet das? Kam keine Antwort weiter. Na, jetzt musst du denken. Dann hatte sein Mentor gefragt, was meinst du, was er meint, von Fisch zu genießen? Sein Mentor hat ein bisschen überlegt und hat gesagt, von Fisch zu genießen bedeutet, du solltest anfangen, über Krishnas Spiele zu hören, in seine 10 besondere Inkarnationen, Dasha-Avatars, die mit Fisch-Avatar anfängt, Matsya. Kennt ihr? Krishna hat 6 Arten von verschiedenen Inkarnationen. Und eine von diesen Arten ist Lila-Avatar. Lila-Avatar bedeutet, Krishna erscheint, um eine besondere Lila auszuführen. Es gibt unzählige Lila-Avatars, aber 10 von denen sind ganz berühmt. Ja? Wer kennt die Dasha-Avatars? Ja, sag du. Kalki ist der Letzte, ja.
Vamana.
Sehr schön, alle sind gelehrt. Toll. Ja. Matsya ist der Erste, der Fisch. Die sind immer, es ist nicht nur in Satyayuga. Matsya, Kurma, Varaha, Nishinga, Parashuram, Vamana, Ram, Balaram, Krishna und Kalki. Richtig. Und manchmal anstelle von Balaram sagt man Buddha. Die sind beide. Die sind nicht gleichzeitig, aber man sagt, bei manche Schriften steht Buddha, in manchen Schriften steht Krishna und Balaram. So. Wir akzeptieren beides. Wir sagen, ich weiß nicht. Manchmal kommen so, manchmal andere. In manchen Zeiten kommt Buddha als eine der Dasha-Avatars und in manchen Zeiten kommt Balaram als Dasha-Avatar. Buddha kommt nicht, zum Beispiel. Das nennt man Kalpa-Bet. In einem Kalpa passiert es so, in einem anderen Kalpa passiert es so. So, er hat die Anweisung bekommen oder die Empfehlung bekommen. Du solltest über die Spiele von Krishna hören, die mit Matsya-Avatar anfangen. Matsya-Avatar ist eine sehr schöne Geschichte, die sehr an Arche Noah-Geschichte ähnelt. Ne? Zu Zeiten der Zerstörung kommt Krishna als einen riesengroßen Fisch und zieht die Arche und rettet die Lebewesen. Ja, Brahmana Bhattahari hat angefangen, der war ja wie gesagt auch ein Poet, der hat angefangen darüber nachzudenken. Und irgendwann mal kam Guru Vayu, der Deity, in seinem Traum. Und er hat gesagt, oh mein lieber Herr, ich bin töten. Ich bin krank, ich bin am Sterben und jetzt habe ich diese Empfehlung bekommen. Wie kann ich von dieser Krankheit befreit werden? Und Krishna hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, du solltest meine Spiele als in diese 10 Inkarnationen in poetischer Form beschreiben. Dann wirst du frei von deiner Krankheit. Ja, aber wie soll ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Ich lese halt in den Shastra und kann ich das beschreiben, aber das ist nicht, was du von mir willst. Und Krishna hat gesagt, keine Sorge, fäng einfach an, deine Gedichte zu schreiben und ich werde dir das zeigen. Und so hat er angefangen, die Dasha-Avatar-Geschichten in Form von Gedichten in Sanskrit-Sprache zu verfassen. Und manchmal wusste er nicht, ja, hat einfach zu Krishna gebeten, oh Krishna, als Mutter Yashoda dich mit dem Stock verfolgt hat, was hast du getan? In welche Richtung bist du gegangen? Rechts oder links? Bist du zickzack gegangen oder geradeaus? Bist du umgefallen oder nicht? Und Krishna hat ihm die Szene gezeigt. Hat in seiner Verwirklichung gezeigt, wie es ganz genau passiert ist, welche Farbe er in seinem Tuch hatte, welche Kleidung hat Mutter Yashoda getragen, welcher Schmuck. Und er hat all das in Form von diesem Gedicht zusammengefasst. Und es wurde so schön und süß, dieses Gedicht war so wunderbar. Am Ende, dass die Pujaris im Tempel ihm gesagt haben, das war bestimmt Krishnas Wunsch, dass jeden Tag nicht nur die Vishnu Sahasranam gechantet wird, sondern dass wir jeden Tag vor dem Darshan, so wie wir jeden Morgen, wenn wir Darshan haben, singen wir Govindam Adipurushanam Tamaham Pajami. So in diesem Tempel haben sie angefangen, jeden Morgen die Gedichte von Brahmana Bhattahari zu chanten vor den Deities. Die Deities waren so zufrieden und die Gottgeweihten waren so zufrieden, weil das war so schön verfasst. Das war ja, Krishna hat ihm ja die Inspiration gegeben. So langsam wurde Brahmana Bhattahari sehr berühmt, so dass Leute auch von anderen Städten und Dörfern sind alle jeden Morgen zu dem Tempel von Guru Vayu gekommen, um dieses Gedicht zu hören. Natürlich auch, um Darshan zu nehmen vor den Deities. Hier in den Westen ist es nicht so üblich, man geht halt einmal am Sonntag zum Tempel oder zur Kirche. Aber in Indien ist es sehr üblich, dass Leute einfach zum Tempel gehen und Darshan nehmen. Das ist halt eine andere Kultur. Wenn Westler zum Beispiel nach Indien gehen, da sehen sie manchmal, die Inder stehen da und gucken die einfach so. Man denkt ja, was will von mir? Aber es ist irgendwie normal in Indien, einfach vor den Deities zu gehen, einfach so stehen und Darshan nehmen. Meistens fragt man auch gar nichts. Oh ja, Krishna gibt mir viel Geld oder möge, dass ich diese Examen schaffe und meine Doktorarbeit fertigstellen kann. Auch gut, wenn man zu Krishna betet, aber man geht auch oft hin, um einfach nur Darshan zu nehmen. So sind viele Leute gekommen, sogar drei Könige aus anderen Königreichen sind da hingekommen, fast jeden Tag, um dieses Gedicht zu hören. So nach einiger Zeit wurde Brahmana Bhattahari sehr berühmt und er wurde auch ein bisschen stolz. So eines, ach ja, man hat auch, das war dann die Sitte geworden. Erst dieses Gedicht hören und dann Darshan nehmen. So war das dann die Regelung, ne, im Tempel. Wenn ihr auch jetzt zu irgendeinem Tempel in Südindien geht, da gibt es immer, bei jedem Tempel gibt es eine Regelung, das muss man folgen. Zum Beispiel Sepa Hare Krishna Tempel in Bangalore, du kannst nicht einfach zum Tempel gehen, du musst 108 Mal Hare Krishna Mantra chanten, bevor du überhaupt zum Tempel gehen kannst, sonst kommst du nicht rein. Selbst als Devotee, selbst wenn du sagst, ich gehöre zu ISKCON, du musst 108 Mal Hare Krishna chanten, bevor du überhaupt reinkommst. Auch schön. Auch die Besucher, da kommen auch jeden Tag Zehntausende von Besuchern und die müssen das tun, bevor sie reingehen können. So in diesem Tempel war der Sitte, du musst erstmal dieses Gedicht hören oder mitchanten und bevor du dann zum Altar gehst. So, eines Tages, am Morgen, oh ja, Brahmana Bhattahari hat natürlich selber jeden Tag dieses Gedicht gechantet. Eines Tages kam er zum Tempel und wollte gleich sein Gedicht vortragen. Da kamen natürlich sehr viele Gäste. Da kam dann so ein einfacher Bauer aus dem Dorf und nach der Morgendarshan hat ihm gebeten, oh großer Brahmana, du hast so ein schönes Gedicht geschrieben. Ich habe auch ein sehr schönes Gedicht geschrieben vor Krishna und ich habe einen großen Wunsch, dieses Gedicht einmal, mindestens einmal vor Krishna zu chanten. Dieser Bauer hieß Punidam. So Punidam war nicht so gelehrt, der war aber sehr gefühlvoll, war ein Geweihter Gottes. So der Brahmana Bhattahari hat gesagt, ja, lass mal hören. Dann, als er gehört hat, hat gehört, dass es sehr schön ist, aber das ist nicht in Sanskrit geschrieben. Das Gedicht ist in Tamil-Sprache geschrieben worden. Die Sprache von seinem Dorf. So dann, der Brahmana hat gesagt, ja, also beim besten Willen, aber ich glaube nicht, dass du dieses Gedicht im Tempel vortragen kannst, weil das ist auf Tamil-Sprache, es geht nicht. Ja, aber ich kann kein Sanskrit. Ja, wir fragen nochmal den Pujaris. Haben die Pujaris gefragt? Nee, das geht nicht. Erstens, sowas ist die Brahmanas. Das ist nur für Brahmanas. Du bist kein Brahmana, du bist ein Shudra. Und ja, geht einfach nicht. Er war halt sehr traurig. Ach ja, der hat ein ganzes Buch geschrieben gehabt. Sein Buch hieß Der Topf von Wissen. Bisschen lustig. So, dann ging der Punidam mit ein gebrochenes Herz nach Hause. Am nächsten Morgen kam der Brahmana Bhattahari im Tempel. Da kamen viele berühmte Leute, war auch ein König dabei. Und die wollten alle anfangen, dieses Gedicht zu lesen. Dann haben sie gesehen, da kam so ein junger Brahmachari, der ist einfach mal, hat einfach gar nicht beachtet, ist einfach hingegangen, hat sein Ehrbietungsblatt gebracht, hat angefangen, sein Darshan zu nehmen. Und alle haben gesagt, was macht er jetzt? Das geht nicht. Und Brahmana Bhattahari war an diesem Tag besonders stolz und hat ihn zu sich gerufen. Mein lieber Brahmachari, mein lieber Junge, was machst du denn da? Ja, tut mir leid, ich wollte nur einen Darshan nehmen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ja, aber das geht nicht. Du musst erst mein Gedicht hören, bevor du diese Darshan nehmen kannst, sonst wirst du doch nichts verstehen. Und der Brahmachari hat gesagt, ja, beim besten Willen, ich meine, wenn ich die Schönheit und die Herrlichkeiten des Herrn sehen will, da brauche ich doch nur diese wunderschöne Deity anzuschauen, dann verstehe ich doch alles. Ich brauche doch nicht deine falsch zitierte Verse hören. Was? Falsch zitiert? Was meinst du da? Ja, das ist doch voller Fehler. Was ist Fehler? Ja, ich will dich jetzt nicht hier sozusagen vor allen Gästen demütigen, aber dein Gedicht ist voller Fehler. Voller Fehler? Was meinst du da? Ich habe doch Offenbarung von Herrn bekommen. Das ist mein Gedicht. Ich bin ein gelehrter Brahmana. Aber es ist voller Fehler. Okay? Dann zeig mal die Fehler. Hat angefangen, seine Verse zu chanten. Erster Vers, 3 Fehler drin. Grammatische Sanskrit-Fehler. Zweiter Vers, 5 Fehler drin. Dritter Vers, 10 Fehler drin. Er war so gedemütigt. Die Leute haben alle sind zu den Deities gegangen, ihr Darshan genommen, nach Hause gegangen. Er war total fertig. Wie kommt es, dass das passiert? Und da hat er einfach verstanden. Der war angehaftet an den fruchtbringenden Tätigkeit, die er ausgeführt hat. Er hat etwas gemacht und er war angehaftet an die Ergebnisse seiner Arbeit. Aber er hat es nicht verstanden. Oh ja, genau. Als er das getan hat, war seine Krankheit weg. Aber als er Punidam nach Hause geschickt hat, kam die Krankheit wieder. Und dann hat er einfach sich zu Krishna gewandt und gesagt, ja, mein Herr, ich verstehe, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber was habe ich da falsch gemacht? Und Krishna hat gesagt, eigentlich habe ich dir die Idee gegeben, diese Verse zu schreiben. Ich habe dir sogar genau gezeigt, wie es gehen soll. Ich habe dir die Intelligenz gegeben, diese ganze Dichtkunst zu machen. Und am Ende bist du derjenige, der die ganze Zeit mein Gedicht, meine Verse, ich bin der Großartige. Eigentlich, der Punidam ist mein Geweihte und ich liebe ihn. Und ich mag sehr gerne zu hören, was er da geschrieben hat. Du hast ihn weggeschickt, du hast ihm sein Herz gebrochen. Das gefällt mir nicht. Und er hat gesagt, ja, was soll ich dann tun? Ich bin auch jetzt wieder krank. Krishna hat ihm gesagt, du musst jetzt zum Dorf gehen, Punidam suchen, hierher bringen und für ihn sorgen, dass er sein Gedicht vor mir vortragen kann, vor alle anderen. Er hat gesagt, aber die Gesetze, wir müssen hier Sanskrit chanten und so. Ja. Du kannst selber entscheiden, ob du gesund werden willst oder nicht. Hat er gesagt, okay. Dann ist er zum Dorf gegangen, hat Punidam gesucht. Das hat ewig lang gedauert, bis er ihn gefunden hat, weil er sich irgendwo frustriert in einer Ecke saß und keiner wusste, wo er ist. Dann hat er ihn zum Tempel gebracht und hat gesagt, okay, Krishna, eindeutig, ich möchte gerne dein Gedicht hören. Ich weiß, dass es schön ist, aber es hat nicht Sanskrit und ich könnte dir nicht erlauben, aber angeblich solltest du das tun, vor Krishna singen. So als die anderen Pujaris das gehört haben, haben sie gesagt, hey, halt, stopp, Moment einmal, so geht's nicht. Er kann kein Sanskrit. Er muss erst Vishnu Sahasranam chanten, bevor er überhaupt seinen Vortrag, sein Gedicht chanten kann. Punidam hat gesagt, ja, ich kann es versuchen, aber ich kann kein Sanskrit. Macht nichts, setz dich hin. Die haben angefangen zu chanten, die 1000 Namen Vishnus. Da kamen sie zu einem besonderen Namen Vishnus. Padmanabhya Amara. Der Herr, der die Lotusfüße besitzt und Herr aller Lebewesen ist. Und Punidam mit seinem Dorfdialekt, hat gechantet, Patnana Bimara. Und die Gujaris haben gesagt, stopp, du hast hier einen Fehler gemacht, du hast ein Vergehen begangen. Du hast der Herr aller Lebewesen zum Herr aller Toten gemacht, weil Mara heißt Tod, Amara heißt Leben. Jetzt hast du Gott beleidigt. Dann hast du ihn Padmanabhya Mara genannt. Der Herr ist doch nicht der Herr von allen Toten. Der Herr ist der Herr von allen Lebewesen. Und in diesem Augenblick hat Krishna vom Altar gesprochen. Ja, wenn ich nicht der Herr von allen Toten bin, dann wer ist das? So seitdem, seit dieser Zeit, das sind tausende von Jahren, ich weiß nicht genau wie viele, seit dieser Zeit wird in diesem Tempel die tausend Namen Vishnus mit dieser eine falschen Name gesprochen. Die Pujaris chanten Padmanabhya Mara. Und dann schauen sie die Detis, Guru Vayu Deti, ob er damit zufrieden ist. So, diese interessante, kurze Geschichte, oder nicht kurz, aber interessante Geschichte, zeigt, wie eigentlich, obwohl Regeln und Regulierungen in spirituelles Leben oder in Tempeln zu beachten sind, die sind nicht das A und O. Das Wichtige ist das Gefühl. Krishna ist Bhava Grahi Janardana. Krishna wird am meisten zufrieden, wenn man mit gesamter Bhava, mit Gefühl und mit ganzem Herzen ihm dient. Was immer das ist, ob wir unser Dienst mit durch Chanten, Lesen, Meditation ausführen, was stellt ihm am meisten zufrieden, wenn wir nur alle Regeln befolgen oder wenn wir wirklich mit vollem Herzen, vom ganzen Herzen das tun? Und durch solche Geschichten sieht man, wie Krishna eigentlich viel mehr zufrieden ist, wenn wir unser Herz investieren. Unser Herz investieren, weil Krishna Herr über alles ist. Und er ist zufrieden, wenn man mit Liebe und Hingabe ihm dient und nicht nur, wenn man irgendwelche Regeln folgt. Das bedeutet nicht, dass wir keine Regeln folgen. Aber das bedeutet, dass das Gefühl und die Bhakti, die Hingabe und die Liebe ist viel wichtiger ist, als irgendwelche Regelungen zu befolgen. Ich fasse meine Vorlesung kurz zusammen. In der Vers, Krishna spricht, dass es gibt keine Arbeit, die mich beeinflusst. Krishna ist transzendental zu dieser Welt. Er gibt den Lebewesen die Möglichkeit zu handeln. Aber wenn sie handeln, dann sind sie selber verantwortlich für ihre Tätigkeiten. Wir haben alle als Lebewesen eine gewisse Freiheit. Wir können immer das Richtige tun oder das Falsche tun. Wir können uns von einem anderen Gottgeweihten leiten lassen oder helfen lassen, aber letzten Endes sind wir verantwortlich für unsere eigene Tätigkeit. Und wenn wir unsere Tätigkeiten mit vollem Herzen tun, wird Krishna am meisten zufrieden sein. Und somit werden wir mehr und mehr Krishna bewusst und mehr befreit von dieser Kette, die uns an diese materielle Welt bindet. Die Kette wird auch in Bhagavad Gita als Triguna oder drei Seile beschrieben. Die Erscheinungsweise der materiellen Natur, Erscheinungsweise der Leidenschaft, Tugend und Unwissenheit. Und wer immer in dieser materiellen Natur sich von diesen drei Erscheinungsweisen befreit werden möchte, dann kann er die Möglichkeit nutzen, indem er Bhakti-Yoga praktiziert. Bhakti-Yoga oder liebevolle hingebungsvollen Dienst zu Krishna ist laut der Lehren von Bhagavad Gita die einzige Möglichkeit, Krishna zu verwirklichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr hierzu eventuell irgendwelche Fragen oder Kommentare?
Was sagen die Schastrin, was denkst du, was ist die wirkliche Ursache für diese Transformation der Motivation, also für meine Handlungen, erstmal für die, also von den fruchtbringenden Tätigkeiten für mich sozusagen, Richtung dann erst Karma-Yoga und dann vielleicht sogar irgendwann Bhakti. Was ist das Entscheidende dabei? Oder wer?
Das Entscheidende ist einfach regelmäßige Praxis. Wenn wir zum Beispiel, ich sage einfach nur ein Beispiel, wenn wir kochen, vorher gehen wir einkaufen. So, wenn wir beim Einkaufen schon denken, ja, ich backe jetzt Pizza, da kaufe ich diese schöne Bio-Tomaten ein, das wird bestimmt sehr gut schmecken, dann tue ich noch Mozzarella drauf. Ach, wenn Mozzarella schmilzt, das mag ich am meisten. Da fängt schon die Meditation beim Einkaufen ein. Somit haben wir das Ganze schon bereits genossen, dann bereiten wir das vor und genießen es immer wieder, während wir diese Arbeit tun. Oder wir denken einfach anders. Wir denken nicht so fruchttragend, wir denken nicht, was am Ende rauskommt, sondern wir meditieren um Zufriedenheit von Krishna. Wir denken einfach, ich möchte zur Freude von Krishna kochen, deswegen kaufe ich auch mit Freude zur Freude von Krishna ein. Oder ich mache mir meinen kleinen Garten und mache schöne Zucchinis für Krishna und Tomaten. Und mit dieser Meditation fangen wir schon mal an. Und wir genießen es nicht so, sondern wir möchten Krishna eine Freude bereiten. Dann kochen wir für Krishna. Bevor wir kochen, wir beten zu Srimati Radharani, dass sie uns segnet, dass wir was Gutes für Krishna kochen können. Wir beten zu Guru, der uns mit Krishna verbindet. Und dann kochen wir was Gutes für Krishna. Und am Ende opfern wir das zu Krishna. Und dann genießen wir das Prasadam. Ansonsten, wir genießen das schon im Kopf und dann opfern wir unser Prasadam zu Krishna und sozusagen, das ist halt immer unsere Haltung, nicht das, was wir tun, sondern wie wir das tun, innerlich. So, wenn wir von fruchttragender Tätigkeit befreit werden wollen, dann ist die einzige Lösung, dass wir von vornherein anfangen, zur Freude von Krishna handeln. Deswegen wird empfohlen, Smartavyam Satatam Vishnu Vismartavyam Najatichit Sarvevide Nishedasyo Etayur Evakinkara. Das bedeutet, von allen Regeln und Regulierungen in den Heiligen Schriften, das Allerwichtigste ist, immer an Krishna zu denken und niemals Krishna vergessen. Und das können wir nur tun, wenn wir das regelmäßig üben. Immer tagtäglich üben. Mehr und mehr in unser Leben Krishna-bewusste Praxisen hineinbringen. Wir mögen jetzt nicht Krishna-bewusst sein, das kann auch viele, viele Jahre dauern, aber wir werden erfolgreich, wenn wir täglich ein klein bisschen mehr tun oder ein bisschen mehr Herz investieren in das, was wir tun. Dann werden wir erfolgreich werden. Hare Krishna. Yes.
So I have a question. Can I ask in English?
Please.
In your lecture, you mentioned about our body and how can we realize that we are not body, we are soul. But can you please explain a bit how can we realize it, that we are not body, we are just soul?
Yes. Is this okay? Just in English, beantworte?
Yeah.
There are some questions which Srila Prabhupada used to call how can we questions. So this is one of those how can we questions. And generally the answer to this how can we questions is we should start practicing Krishna consciousness as good as we can in our life. Maybe in the beginning we cannot do everything. We cannot work 24 hours a day and think about Krishna. But we can start thinking about Krishna 1 minute a day, 2 minutes a day. We can not start chanting 16 rounds every day, which is the minimum, but we can start chanting one round a day. Like this. small steps. So if we start practicing Krishna consciousness in small steps, then we will one day realize that we are not this body, and that we are eternal spirit souls, eternal servants of Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he teached this method. He taught this method, and he said, Jivera Surupa Hoi Nityara Krishna Das. Jiva, the living entities, the constitutional position of a jiva is that he is eternally a servant of Krishna. He is not servant of Krishna now, and later he will become God or demigod, doesn't matter. It's not that one day we will come to another position. We will always remain Krishna's servant, no matter how advanced we become. But if you are advanced in spiritual life, you will be able to do more service with more feelings, with more bhava and prem. Yeah. We devotees in Krishna consciousness movement, we try to practice our services every day with a little more depth. We try. We are also full of failures, but we try. And this is what counts. Krishna says that you try your best, or you try little by little. So add every day a little more love, a little more practice to your life, and you will be successful. There is no doubt about it. Thank you very much. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupada.
Jaya.